Die Generalversammlung am Montag war richtungsweisend für die Zukunft der Erste Bank Eishockeyliga, aber eben auch für die Zukunft des österreichischen Eishockeys generell. Und das nehmen wir uns zum Anlass für die dritte Ausgabe des Servus Hockey Night Talk live aus dem Hangar 7 und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Heiß und gemeinsam mit meinen heutigen Gästen wollen wir eben die Neuheiten, die auf die Erste Bank Eishockeyliga zukommen, ein wenig beleuchten und haben heute auch eine exklusive Ehre, auf die wir ein wenig später zu sprechen werden. Meine Gäste am heutigen Abend sind, prestigeträchtiger könnte man sich keine Gäste hier einladen. Christian Feichtinger, der Geschäftsführer der Erste Bank Eishockeyliga, seit 19 Jahren im Amt und seit 2005 eben Geschäftsführer der Erste Bank Eishockeyliga. Hallo und danke fürs Kommen.
Hallo.
Und das deutsche Pendant dazu, Gernot Trippke, auch bereits seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir werden heute die Resultate der Generalversammlung, wie gesagt, ein wenig beleuchten und haben da die große Ehre, die Punkteregel, die ja wie so ein schwarzes Loch über der Erste Bank Eishockeyliga geschwebt ist jahrelang, die werden wir heute beleuchten und versuchen zu erklären. Wir haben unser Bestes gegeben, es ist ein wenig komplex, aber ja, wie gesagt, wir haben unser Bestes getan und wollen das Ihnen nicht nur heute, sondern dann auch die nächsten Tage auf unseren Online-Plattformen zur Verfügung stellen. Wie eingangs schon erwähnt, am richtungsweisendes Meeting am Montag, Christian, gib uns mal ein bisschen einen Einblick. Was wurde alles besprochen und vor allem, was wurde alles beschlossen?
Ja, grundsätzlich ist eine Generalversammlung immer das Zusammenkommen einmal im Jahr der Vereinsverantwortlichen gemeinsam mit den Ligaverantwortlichen. Da gibt es natürlich viele formale Themen abzuarbeiten, aber natürlich geht es auch um die Zukunft des Produktes Erste Bank Eishockey-Liga, oder es ist ein Montag sehr, sehr stark um dieses Thema gegangen und es wurden relativ viele grundlegende Beschlüsse gefasst, die alle in die Richtung gehen oder die alle in die Richtung zielen, wie können wir junge nationale Spieler noch besser in unserer Liga oder in unseren Ligen ausbilden und Einsatzzeit geben, damit das Nationalteam als das Premium-Produkt wirklich nach außen strahlen kann.
Jetzt ist es aber nicht nur um das österreichische Eishockey gegangen in einer internationalen Liga wie der Erste Bank Eishockey-Liga. Nein, es gab ja da, sagen wir so, auch das eine oder andere Problemkind, vor allem Medveszak Zagreb. Wie sieht denn die Zukunft von Zagreb in der Erste Bank Eishockey-Liga aus?
Also die Vereine, und da waren auch die Kollegen aus Zagreb in diese Entscheidungsfindung eingebunden, haben beschlossen, dass Zagreb jetzt einfach eine Pause bekommt und auch nicht in der Zwischenrunde teilnehmen wird. Die Situation in Kroatien oder in Zagreb hat sich in den letzten Monaten wirklich innerhalb einer Woche zugespitzt, wo dieses Problem dann virulent geworden ist. Und ich glaube, es geht darum, dem Produkt der Erste Bank Eishockey-Liga dort Genüge zu tun und zu schauen, dass diese Spiele wirklich auf sportlich hohem Niveau passieren. Und das hat dann zu dem Beschluss oder zu der Entscheidung geführt, dass Zagreb die Phase 1 des Grunddurchgangs fertig spielen wird, aber dann in der Zwischenrunde nicht mehr antreten wird.
Wie sieht es jetzt nächstes Jahr aus?
Die Meldefrist grundsätzlich ist bis zum 15. Februar, wobei wir nicht davon ausgehen, dass sich diese Probleme, die dort quasi auch nach dieser Episode in der russischen Liga, in der KHL, Schritt für Schritt einfach verschlimmert haben, dass die so schnell gelöst werden, dass Zagreb auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein kann.
Jetzt gibt es ja auch einen, was vielen Eishockey-Fans da draußen ja sehr positiv aufgefallen ist, auch einen österreichischen Anwärter für nächstes Jahr mit der VEU Feldkirch. Ihr wart, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gestern in der Halle, habt ihr euch dort die Gegebenheiten angeschaut. Gibt es da schon Neuigkeiten?
Ja, eine Neuaufnahme in die Erste Bank Eishockey-Liga ist ein mehrstufiger Prozess und nur zu sagen, ich würde gerne mitspielen, ist dort garantiert nicht ausreichend. Wobei ich sagen muss, die Kollegen von der VU Feldkirch sind ja für uns keine neuen Partner, sondern in der Alpshockey-Liga bereits sehr, sehr professionell aufgestellt unterwegs. Die Vorarlberg-Halle ist jetzt sicher nicht die modernste Halle, aber da sind sehr, sehr viele richtungsweisende Verbesserungen schon gemacht worden. Eine komplett neue Bande, ein neues Eis. Dass einmal die Infrastruktur verwendbar und für die Erste Bank Eishockey-Liga tauglich ist, das haben wir eigentlich schon vor unserer Reise gewusst. Wir haben uns gestern noch einmal ein Bild davon gemacht. Die Gastfreundschaft und auch die Betreuung vor Ort war sehr, sehr professionell. Und jetzt geht es einfach darum, in mehreren Schritten einfach wirklich die Machbarkeit zu prüfen. Und die Entscheidung liegt dann bei den Vereinen, bei den bestehenden Vereinen der Erste Bank Eishockeyliga.
Jetzt gab es eben schon einmal die VEU, wie du es schon richtig gesagt hast, in der Erste Bank Eishockeyliga. Das war 2003, 2004, 2005, so um den Dreh. Da hat es aber allerdings nur für eine Saison gereicht. Jetzt ist ja auch in Feldkirch dieser große Hauptsponsor, der noch nicht wirklich bekannt gegeben wurde, im Raum. Inwiefern spielt die Liquidität des Vereins dann da auch eine Rolle?
Ja, professioneller Sport braucht mehrere Säulen, auf denen ein Produkt aufgebaut werden kann. Und natürlich ist diese wirtschaftliche Komponente eine ganz, ganz wichtige. Und die Prüfung dessen, wie Finanzen dargestellt oder wie sie einfach vorhanden sind und die wirtschaftliche Basis abgebildet werden kann, ist eine der größten Dinge, die es in dieser Prüfung oder in dieser Prüfungshandlung generell gibt.
Jetzt haben wir schon gehört, viele, viele Themen, die da besprochen wurden, auch keine einfachen. Wir wollen gleich nachfragen bei dir, Gernot. Blickt man da auch mal über die Landesgrenzen hinaus und schaut und hört vor allem rein bei Generalversammlungen, wie jetzt zum Beispiel bei der Erste Bank Eishockeyliga?
Ja, natürlich jetzt nicht so konkret, dass man da vor der Tür steht und am Montagabend den Christian direkt anruft und fragt, was passiert ist. Aber wir haben einen guten Austausch zwischen den Ligen. Wir haben vor einigen Jahren Hockey Europe gegründet. Das ist ein informeller Austausch zwischen den Geschäftsführer der 7 Top-Ligen. Da treffen wir uns turnusmäßig 3, 4, 5 Mal im Jahr am Rande auch von anderen Veranstaltungen und besprechen genau solche Themen. Was ist in deiner Liga los? Was ist im Umfeld los? Was ist im Fanbereich los? Was ist im Schiedsrichterbereich los? Was ist gerade im Nachwuchsbereich? Verhältnis zu den Verbänden, Verhältnis zur Nationalmannschaft. Was ist da los? Unter dem Jahr telefoniert man, macht man Abfragen. Wie behandelt ihr das? Also da stimmen wir uns schon sehr, sehr gut ab. Und da kommen natürlich dann solche Themen auch immer wieder aufs Tableau. Und man versucht da wirklich das Know-how untereinander auszutauschen und sich da zu helfen und auch zu gucken, dass man in die eine oder andere Falle vielleicht dann gar nicht erst reinläuft.
Ja, die eine oder andere Falle wird schnell einmal gestellt. Unter anderem gab es große Neuigkeiten zum Thema Punkteregelung. Und da, Christian, gleich einmal die Frage an dich. Für all die Fans, die noch nicht so tief im Eishockey drin sind und sich eine Punkteregel in dem Sinn noch nicht erklären können, warum gibt es in der Erste Bank Eishockeyliga eine Punkteregel?
Die Punkteregelung gibt es deswegen, um die Ausgeglichenheit in der Liga bestmöglich herzustellen oder darauf zu achten, dass die Mannschaften mit ähnlichem Spielniveau und ähnlicher Qualität ausgerüstet sind. Das ist in einer internationalen Liga noch ein bisschen komplexer, als das in einer Liga passieren kann, die nur in einem Land mit einer Sprache spielt. Wir haben 5 Länder oder haben 5 Länder, mit denen wir oder in denen wir unsere Erste Bank Eishockeyliga austragen. Und es sind 5 verschiedene Steuersysteme, es sind 5 verschiedene Systeme, wo es um Arbeitsrecht und alles andere geht. Es gibt das EU-Arbeitsrecht oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit, also das alles ganze Paket, was damit einhergeht. Und die klassische Transferkartenregelung ist in Zeiten einer Europäischen Union einfach vor mittlerweile 10 Jahren so nicht mehr tragbar gewesen. Und im Prinzip hört sich die Punkteregelung sehr kompliziert an, aber man kann es auf einen Satz reduzieren und das ist im Prinzip ein Salary Cap. Nur ist das Salary, also das Gehalt quasi durch Punkte ersetzt. Und von dem her hat es uns in den letzten Jahren wirklich geholfen, dieses Produkt Erste Bank Eishockeyliga ausgeglichen zu gestalten. Wir haben durchaus nicht immer den gleichen Champion den Meisterpokal am Ende einer Saison übergeben dürfen. Es waren alle Teams, aktuellen Teams in den letzten 6 oder 7 Spielzeiten in den Playoffs. Also von dem her Ausgeglichenheit und die letztjährige Saison war, glaube ich, die Erste Bank Eishockeyliga die Nummer 2 im Ranking der Ligen, wo es darum gegangen ist, wie viele Spiele mit einem Torunterschied nur ausgegangen sind. Und das ist eine Maßzahl, statistisch natürlich, wo es um Ausgeglichenheit geht und je ausgeglichener eine Liga ist, desto spannender sind die Spiele und je spannender die Spiele sind, desto mehr Fans kommen in die Hallen und das ist im Prinzip eine Wechselwirkung, die uns sehr, sehr wichtig ist, einfach dafür zu sorgen.
Jetzt hat man diese Punkteregel adaptiert. Warum hat man diese Adaption vorgenommen?
Naja, es geht ja auch darum zu lernen und Folgen einzuschätzen und zu sehen, was war gut, was gehört besser gemacht. Und eine der Vorgaben war, diesen Sprung, es gibt ja in dieser Punkteregelung einen Bereich, der bis U24 geht, wo nationale Spieler mit 0 Punkten, also quasi unbeschränkt eingesetzt werden können. Und irgendwo muss einmal eine Altersgrenze sein, wo dann der Spieler auch wirklich zum sozusagen Seniorenspieler wird. Und dieser Schritt war vielleicht ein bisschen zu großer und das ist jetzt adaptiert worden in die Richtung, dass ein Spieler, der dann 24 Jahre alt ist, also aus dem U24-Bereich hinausfällt, nicht mehr so schnell Punkte gewinnt und dadurch für die Mannschaften auch attraktiv bleibt.
Wir haben von der Erste Bank Eishockey Liga diese Punkteregelformel zur Verfügung gestellt bekommen und haben unser Bestes getan, um das so gut und so simpel wie möglich zu erklären und den folgenden Beitrag gestaltet. Aus folgenden Faktoren setzt sich die neue Formel der Punkteregel zusammen: In welcher Liga der Spieler im Jahr zuvor gespielt hat, das Alter des Spielers, ist er Stürmer oder Verteidiger, wie viele Spiele hat er im Grunddurchgang absolviert und aus dem Punktwert der letzten Saison. Wir rechnen uns anhand des neuen Algorithmus den Punktwert von Raphael Rotter für die Saison 2018-2019. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, zusammen schaffen wir das. Beginnen wir mit dem Liga-Faktor. Raphael Rotter spielt in der Vorsaison in der Erste Bank Eishockey-Liga. Die entspricht dem Faktor 1,3125. Fragen Sie uns nicht, wie der errechnet wird, das ist einfach so. Als zweites betrachten wir das Alter des Spielers. Raphael Rotter ist Jahrgang 87, in der Saison 2018-2019 also noch ein U32-Spieler, sein Faktor daher die 1,28. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Stürmern und Verteidigern. Raphael Rotter ist Stürmer, sein Faktor rechnet sich aus den Punkten pro Spiel. In der letzten Saison hat er 44 Grunddurchgangsspiele absolviert und dabei 50 Punkte gesammelt, macht einen Schnitt von 1,14 Punkten pro Spiel. Jetzt multiplizieren wir alle drei Zahlen miteinander und lassen das Ergebnis in Ruhe reifen. Seid ihr noch bei uns? Sehr gut, nicht schlapp machen. Als nächstes blicken wir auf die Konstanz des Spielers. Dazu dividieren wir die 44 absolvierten Spiele durch 1000 und zählen dann eine 1 dazu. Auf der anderen Seite teilen wir die 44 absolvierten Spiele durch die Anzahl der Grunddurchgangsspiele. Weil Raphael Rotter alle Spiele absolviert hat, ist in diesem Fall die Zahl auf beiden Seiten des Bruchstrichs gleich. Beide Ergebnisse multiplizieren wir miteinander, nehmen das Ganze mal 2 und erhalten eine Zahl. In Raphael Rotters Fall ist dies die 2,088, die uns, wie zuvor erwähnt, Aufschluss über seine Konstanz gibt. Als letztes wird noch der Punktwert aus der vergangenen Saison herangezogen, im Falle von Raphael Rotter eine 3,0. Durchhalten wir sind fast fertig. Jetzt addieren wir die Zahl, die wir zuvor haben reifen lassen, mit der Konstanzzahl und dem Punktwert der letzten Saison. Die Summe teilen wir, ein Kinderspiel, durch 2. Noch Fragen? Keine? Gut, setzen. Ihr habt bestanden. Absolut ein Mitarbeitsplus, wenn Sie das jetzt im Kopf nachrechnen können. Es ist ein wenig kompliziert, aber wenn man sich mit der Materie einmal länger auseinandersetzt, dann macht das schon Sinn. Wir werden, wie eingangs schon erwähnt, diese Formel und die ganzen weiteren Zahlen, Daten und Fakten zu dem Thema Punkteregel ab morgen auf unseren Online-Plattformen servushockeynight.com zur Verfügung stellen zum Nachrechnen, zum Weiterrechnen und ja, den eigenen Kader vielleicht mal zusammenstellen. Wir wollen jetzt noch einmal einen genauen Blick darauf werfen, aus welchen Faktoren setzt sich denn die Punkteregel zusammen. Und das ist, wie gesagt, in der Erste Bank Eishockey-Liga die Liga, aus der der Spieler kommt, das Alter, der Punktewert der letzten Saison, die absolvierten Spiele. Und dann unterscheiden wir bei Stürmer und Verteidiger. Beim Stürmer ist es eben die Punktequote pro Spiel. Beim Verteidiger sind es die Punkte und die Plus-Minus-Statistik. Die Verteilung, wie von Christian schon besprochen, die hat sich ein wenig geändert. In den letzten Jahren, eines bleibt gleich, die U24-Spieler behalten ihre 0 Punkte. Allerdings jetzt eben, sobald die Spieler das 25. Lebensjahr erreichen und aus dieser Regel rausfallen, zählen sie nicht mehr 1,5, sondern bleiben bei 0,5 oder einem Punkt. Am Rest ändert sich eigentlich relativ wenig. Und dann wird, und das ist eigentlich in unseren Augen die größte Revolution in der Punkteregel, die Punkte für jedes Team reduziert. Das heißt, wir spielen in dieser Saison aktuell mit 60 Punkten und haben somit maximal 16 Imports. In den nächsten Jahren wird sich das, und das sehen Sie hier schön verdeutlicht, alles ein wenig reduzieren. Und das ist was, was jedem österreichischen Eishockey-Fan eigentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollte. Christian, gerade wenn wir uns die Entwicklung der nächsten Jahre anschauen, was ist denn da schon alles hundertprozentig in Stein gemeißelt?
Ja, also es gibt, nachdem die Ligasaison 2019, 2020 ja direkt vor uns liegt und die Vorbereitungen ja schon in diese Richtung gehen und die Kader zusammengestellt werden, sind diese 44 Punkte für die kommende Saison von den Liga-Clubs beschlossen worden. Wir zählen ein bisschen anders und sagen, es sind 11 Transferkartenspieler, weil im Regelfall dort in dieser Aufstellung, glaube ich, waren 2 U20-Transferkartenspieler maximal eingerechnet. Das heißt, für uns geht das Ganze einen Schritt oder einen Transferkartenspieler nach unten. Und das heißt, dass wir 11 Transferkartenspieler, also Senioren-Transferkartenspieler in der kommenden Saison auf dem Kaderblatt registrieren lassen können. Das bedeutet für einige unserer Mannschaften wirklich eine Reduktion der derzeitigen Kader und einen Bedarf an zusätzlichen nationalen Spielern, was natürlich diesem großen Bild, diesem Wunsch und ich glaube, da arbeiten wir mit dem Österreichischen Eishockeyverband sehr, sehr gut zusammen, entspricht, noch mehr jungen Österreichern Einsatzmöglichkeiten zu geben.
Jetzt haben viele Angst davor, das war zumindest immer die Flucht nach vorne von den großen Kritikern zum Thema runter mit der Punkteregel, davor vor einem Niveauverlust in der Erste Bank Eishockey-Liga. Siehst du das ähnlich? Mehr Österreicher, die jetzt in der Alps Hockey League spielen oder in sonstigen zweiten Ligen dieser Welt, dass die, wenn die in die Erste Bank Eishockey-Liga kommen, das Niveau drücken?
Ich glaube, mit dieser Geschichte muss man sehr, sehr sorgsam umgehen. Und wir haben Mannschaften, die jetzt schon nur mit 7 oder 8 Transferkartenspielern spielen. Das sind im Regelfall die Mannschaften, die auch wirtschaftlich oder budgetär besser ausgestattet sind, weil sich die natürlich auch unsere besten Österreicher leichter leisten können. Es wird immer über das Ausländerproblem gesprochen und wir diskutieren das viel mehr unter dem Problem, unter dem Schlagwort Österreicher-Problem. Weil einfach nicht so viele Spieler am Markt sind, dass diese Kader wirklich ausreichend befüllt werden können. Zumindest behaupten das die Sportkundigen unter uns. Und in diesem Spannungsfeld versucht man natürlich dort Dinge anzupassen und zu ändern. Und diese Punkteregel und die 60 Punkte haben uns jetzt 8, 9 oder 10 Jahre fast begleitet. Jetzt wird wirklich dort massiv eingegriffen. Das ist auch für uns ein Schritt in eine neue Dimension, würde ich fast sagen, weil immer wenn man etwas ändert, dann sieht man eigentlich erst 1, 2 Jahre später, zu welchem Ergebnis das geführt hat. Und die Zielvorgaben, nach denen wir entscheiden oder nachdem wir gemeinsam mit dem Verband versuchen zu entscheiden, heißt auf der einen Seite Nationalteam, Premium-Produkt, das heißt aber auch die Erste Bank Eishockey-Liga als eine der europäischen Top-Ligen zu etablieren, beziehungsweise das, was wir schon geschafft haben und die Champions Hockey League und die letzten Spiele in der Champions Hockey League haben das bewiesen, haben uns in den letzten Jahren einfach europäisch von weiter hinten eher in die europäische Klasse geführt und dort geht es einfach jetzt darum, mit Fingerspitzengefühl und mit klugen Kader zusammenstellen, die besten Mannschaften auf die Welt zu bekommen.
Du hast es schon angesprochen, dieses Ausländerproblem gegen das Österreicherproblem, das ist eben dieses glatte Parkett, auf dem auch du dich jeden Tag bewegst. Aber wir haben jetzt die Punkteregel ausführlich vorgestellt, Gernot. Ich bin mir auch sicher, du hast das in dieser Form wahrscheinlich auch noch nie so gesehen. Wie kommt das denn beim Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga an, wenn man die Punkteregel so mal vor sich hat?
Ja, ich glaube, die Punkteregel ist da eher zweitrangig und ein Weg oder ein Mittel, ein Instrument, das zu machen. Die Diskussionen sind gerade in den deutschsprachigen Eishockeyländern, glaube ich, überall gleich. Wir haben eine riesen Nachfrage bei den Fans. Es sind Zuschauersportarten, es sind wirklich tolle Sport in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Haben wir einen Bedarf an Eishockey? Wir haben wirklich den Wunsch der Fans, Eishockey zu gucken, zu sehen, gute auf gutem Level. Und wir haben in allen Ländern eigentlich gar nicht so die wahnsinnige Basis an Spielern. Das kann man natürlich in gewisser Weise versuchen, das zu verbessern, die Qualität zu heben. Die Quantität ist kaum zu heben, weil die infrastrukturellen Ressourcen einfach limitiert sind. Die Anzahl der Eishallen, da gibt es in den meisten Ländern, werden die eher zugemacht als aufgemacht. Also von daher haben wir da gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz ähnliche Probleme, was dazu führt, A, natürlich, dass die Spieler oft älter werden, dass Clubs, gerade kleinere Clubs, wie Christian sagt, zu mehr ausländischen Spielern greifen, weil auch das Preisgefüge dann in eine Gefahr kommt. Das sind genau die Dinge, wie kann man das austarieren, dass das Preisgefüge nicht auseinandergeht, dass einfach auch natürlich ein Deutscher, ein Österreichischer, ein Schweizer Spieler, nicht nur weil er einen Pass aus dem Land hat, das Doppel- und Dreifache verdient von einem gleichwertigen ausländischen Spieler, ausländischen Spieler. Wie kriegen wir die jungen Spieler integriert, die dann da sind? Wie kriegen wir sie rein? Und ich glaube, das ist kein Qualitätsproblem. Wir haben es jetzt auch gerade mal probiert, dass wir nach und nach wieder die U23-Spieler oder den Kader nur voll machen können, wenn dann U23-Spieler dabei sind. Das sind im Prinzip auch von der anderen Seite kommen ähnliche Geschichten wie die Punkteregelung bei euch auch. Also von daher, das sind einfach die Fragen, die wir haben. Und wir haben in Skandinavien haben wir halt andere Geschichten. Wir haben Schweden, die haben kein Ausländerkontingent. Trotzdem haben sie viel weniger Ausländer, weil es einfach in der Philosophie ist, weil die sportlichen Leiter fast alle Schweden sind, weil die Trainer fast alle Schweden sind, weil die eine andere Einstellung dazu haben. In Tschechien ist es ähnlich, in der Slowakei ist es ähnlich. Da gibt es teilweise gar keine Ausländerkontingenz oder viel, viel höhere als bei uns. Trotzdem ist einfach natürlich die Verankerung da und ist einfach der Spielermarkt bei denen anderer als bei uns, wo wir in Deutschland erste Liga haben, zweite Liga haben, Großteil der dritten Liga, der Oberliga professionell Vollzeitprofis haben. Ja, wo soll die denn herkommen? Wir haben in Deutschland 15.000 aktive Spieler und wir haben gefühlt ungefähr 1.000 brauchen 1.000 deutsche Profis. Also das ist schon ein Wahnsinnsverhältnis und trotzdem will man das. Also was der Christian sagt, wir wollen starke Nationalmannschaften, wir haben es erlebt mit uns bei den Olympischen Spielen, dass das wirklich positiv war, dass da 25 DL-Spieler eine Silbermedaille gewinnen konnten. Das war schon richtig schön und eine Bestätigung. Aber wichtig ist zum Beispiel jetzt wirklich, und das wird ja auch bei euch so sein, wie kriegen wir die Jungen in Skandinavien, in Osteuropa sind U20-Spieler, die Jungs, die bei der U20-WM spielen, die sind Stammspieler in der ersten Liga. Bei uns spielen die kaum. Ne? Wenn wir jetzt mit der U20 aufgestiegen sind, da war, glaube ich, ein Stammspieler aus der DEL und zwei aus der zweiten Liga und der Rest hat entweder in Nordamerika oder bei Red Bull hier in Salzburg gespielt oder in irgendwelchen Juniorenligen und gehen dann gegen eine Mannschaft, wo dann Leute spielen, die NHL-Draft sind. Ne?
Jetzt sind wir uns einig, wir haben annähernd dieselben Probleme in unterschiedlichen Ausmaßen. Wie geht jetzt, ansatzweise hast du schon angesprochen, die DEL mit dieser Problematik um? Bei uns ist es die Punkteregel, man versucht mehr Akzente zu setzen, die Jungen, die Teams auch dazu mehr oder weniger zu zwingen, mehr auf junge Spieler zu setzen, ihnen den Weg in die erste Bank Eishockey-Liga zu ebnen. Wie läuft das in der deutschen Eishockey-Liga ab?
Also wir haben ja auch relativ ähnliche Regelungen, die dann in der Zahlausgleiche rauskommen. Wir haben das Limit von 9 Ausländern auf dem Spielbericht, egal ob EU oder nicht EU, und 11 pro Saison. Also das ist eigentlich das haben wir schon seit mehreren Jahren. Wir haben 21 Spieler auf dem Spielbericht. Das ist limitiert, dass von den Feldspielern, also von den 19 Spielern dieses Jahr, also wenn ich die ausfüllen will, dürfen das nur im Prinzip 18 Alte, sage ich mal, sein. Und das geht jetzt nächstes Jahr runter auf 17 und in 2 Jahren nochmal auf 16. Das heißt, ich muss, um den Kader voll zu machen, und inzwischen spielt man in der DL wirklich überall mit 4 Reihen, muss ich mindestens 3 U23 haben. Zugegebenermaßen, idealerweise sind die U21 oder U20. Und durch den Bedarf werden die auch jünger werden. Aber U23 ist schon, ne, da rümpfen schon viele Länder die Nase und sagen Nachwuchsspieler. Ne? Also wenn ich jetzt gucke, glaube ich, haben gerade gesehen, NHL, ich glaube, von den Top 10 Scorern sind 4 U20-Spieler. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Und das ist auch so eine Krankheit, glaube ich, Deutschland, Österreich, Schweiz, zu sagen, oh, das ist ein 23, 24, 25. Ich meine, dann sind die eigentlich 5 Jahre Profis. Und immer zu sagen, ja, warten wir noch und der ist noch nicht ready und sowas. Und da muss man halt auch dann teilweise den sportlichen Leitern so, ja, die Argumente nehmen und die Ausflüchte nehmen, sich dann in die Komfortzone zurückzuziehen, etablierte und ältere Spieler zu nehmen. Und wie gesagt, aber letztlich, wenn ich die Zahlen dann am Ende sehe, die dann auf der letzten Folie kamen, dann sind das eigentlich dann genau wieder die Zahlen, die bei uns faktisch auch dann reinspielen.
Jetzt haben wir in Österreich ja vor allem auch ein Torhüterproblem. Das, glaube ich, kann man offen und ehrlich so ansprechen. Wir haben keinen einzigen Nationalteam-Torhüter, der den Einser-Torhüter in einem Team bekleidet. In Deutschland ist das ganz anders. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut und da hat man eigentlich die Qual der Wahl. Die spielen alle die Einser-Position und wenn nicht, haben sie mindestens trotzdem 25 Spiele gemacht. Kann man sich in der DEL das vorstellen, dass kein deutscher Nationalteamtorhüter die Einser bekleidet? Und wenn ja, was würde man dagegen tun? Hypothetisch, ich weiß, aber...
Ist echt hypothetisch. Wir hatten mal Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eine ähnliche Diskussion, hatten dann immer zum Glück immer noch zwei, drei Deutsche, die gespielt haben. Aber da war wirklich auch eine Überfremdung, dass da locker 10 Starting Goalies von 14 oder von 16 Ausländer waren. Aber das ist wirklich schwer zu sagen. In Deutschland ist es so, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, der Torwart in allen Mannschaftssportarten ist der Liebling, ist der Star und es gehen die Kinder auch gerne ins Tor. Also irgendwie hat Torwart bei uns, ob es Handball, Fußball, Eishockey ist, hat was und ist wirklich angesehen und vielleicht, ich weiß nicht, wie es hier ist, ich weiß, dass zum Beispiel im Fußball in vielen Ländern ist immer der Torwart, ist immer der, der irgendwie nichts konnte, der als letzter gewählt wurde, musste ins Tor gehen und Brasilien mir anguckt, ne, dann gewinnen wir natürlich immer die Spiele, weil die keinen Torwart haben, aber weiß ich nicht, also kann ich mir wirklich schwer vorstellen, wir haben zum Glück dieses Problem nicht, wir haben wirklich echt 10 Torhüter, die fast auf Niveau sind, die auch als Nationaltorhüter auf internationalem Niveau durchaus spielen können, plus die zwei, die in Nordamerika noch spielen.
Das ist jetzt ein schwieriges Thema, vor allem auch für dich als Liga-Geschäftsführer. Wir haben in der Generalversammlung ja auch gehört, dass da die ersten Akzente in eine Richtung gegangen sind, um die österreichischen Torhüter wieder ein bisschen mehr zu fördern. Das genau wurde da besprochen.
Talent und Qualität kann man nicht einfach mit einer Regelung von einem Jahr aufs nächste quasi bringen und produzieren. Es geht um einen langfristigen Aufbauprozess und ich glaube, da sind alle Ligen, die in dieser Struktur oder in unserer Gesamtligenstruktur drinnen sind, gefordert und alle Vereine, die in den verschiedenen Leistungsklassen auch agieren, dass junge Spieler herangeführt werden und dass wirklich auch in den Nachwuchsmannschaften bis hin zur Alps-Hockey-Liga und dann in der Erste Bank-Eishockey-Liga einfach wieder verstärkt österreichische oder nationale Torhüter eingesetzt werden können. Aber wir versuchen mit denen, die wir haben und einfach mit einem positiven, ich sage mal, Push in Richtung unserer Mannschaften, die genau diese Spieler verpflichtet haben, das dorthin zu bringen, dass für den Roger Bader und sein Nationalteam so viel Einsatzzeit wie möglich herauskommt. Es ist ein Zusammenarbeiten absolut in unserem gemeinsamen Fokus. Aber Schritt 1 heißt einmal in unseren Nachwuchsligen U18, U20 dort ohne Transferkarten Goalies auszukommen. Dann muss man auch garantiert darüber nachdenken, wie eine solche Regelung in der Alps-Hockey-Liga und dann in der darauffolgenden Erste Bank-Eishockey-Liga ausschauen kann und wie wir es zusammen bekommen, dass wirklich diese Torhüter ohne irgendwelche Grenzen auch zwischen den Mannschaften quasi ausgeborgt bzw. eingesetzt werden können, damit diese auf so viel Spielzeit wie möglich kommen.
Auch da wurde in dem Punktesystem, in der Punkteregel ja, eine Adaption vorgenommen. Kannst du uns das nochmal kurz erklären, warum? Und was ist der Sinn dahinter?
Also die nationalen Torhüter sind ja vom Punktesystem schon seit ewig eigentlich bevorzugt. Also ein nationaler Torhüter kann maximal einen Punktewert von 2 haben. Ein internationaler Goalie hat einen Punktewert von 4, also doppelt so hoch. Und jetzt wurde aufgrund auch dieser Anpassung für die Feldspieler noch einmal der Wert für die U26 Goalies von 1,5 automatisch auf 1 heruntergebracht. Also das Punktesystem und die Punktewerte sind garantiert nicht der Faktor. Der Faktor ist, dass jeder Coach gewinnen will und diese Trainer stehen unter einem sehr, sehr großen Erfolgsdruck. Und der Torhüter im Eishockey, ja, unsere Eishockey-Fans wissen, welche Bedeutung einem guten Goalie zukommt. Und jetzt geht es darum, auch hier wieder die richtige Mischung aus Regelung, Vorgabe, einfach, aber auch aus Überzeugung zu schaffen, damit die Mannschaften und die Verantwortlichen, die Manager, die Clubeigentümer einfach auch mit ihren Trainern diese Geschichte so besprechen, dass dort wieder mehr österreichische Goalies zum Einsatz kommen.
Du hast jetzt gemeint, man will das Feld von hinten aufrollen. Das heißt, man setzt in den Nachwuchsligen an, da keine Transferkartenspieler mehr einsetzen und dann sich eine Regel überlegen für Alps Hockey League und Erste Bank Eishockey Liga. Haben wir de facto Stand heute überhaupt genug Torhüter, um von heute auf morgen so einen Umbruch herbeizuführen?
Ich glaube, die Diskussion ist eine, die kann man auch an allen Eishockey-Stammtischen in Österreich, wenn man sie führt, wird man da die unterschiedlichsten Aussagen hören. Ich glaube, man muss einmal einen Punkt ganz, ganz wichtig herausstreichen. Die Erste Bank Eishockeyliga ist keine Ausbildungsliga. Die Erste Bank Eishockeyliga ist genauso, wie es die Deutsche Eishockeyliga ist, eine Profiliga, wo es um Gewinnen, wo es um Fans geht, wo es um Mediawerte geht. Und es ist der falsche Ansatz, immer in der Erste Bank Eishockeyliga zu versuchen, Regelungen einzuführen, weil wenn das dann dort so wäre, dann macht das einen Unterschied für in der U8, U10 oder U12. Das ist aus meiner Sicht wirklich kompletter Blödsinn. Es geht darum, vernünftige Regelungen zu schaffen, damit die Basis breiter wird. Weil wenn ich nur 1.000 junge Spieler habe oder 3.000, dann habe ich eine geringere oder eine schmälere Basis, als wenn ich 5.000 oder 10.000 oder 15.000 junge Eishockeyspieler habe. Und wenn wir zu unseren Konkurrenten aus Finnland und Schweden schauen, dann ist es ungefähr so wie in Österreich wie mit dem Skifahren. In Österreich kannst du 5 Nationalteams für 5 andere Länder an Abfahrern, Riesentorläufern und Slalomfahrern zusammenstellen und jeder in Österreich kennt diese Pyramide, jeder weiß, wie Skifahren funktioniert.
Eben nicht jeder und oder? Deswegen haben wir das auch nochmal grafisch herausgearbeitet. Wir sprechen den Unterbau an und du hast das ja auch schon mehrfach in den Mund genommen, die Ligastruktur. Wenn wir uns das hier anschauen, das sind schon, sagen wir es mal so, eine breite Pyramide, ein breites Fundament ist das nicht, vor allem auch im Hinblick auf die deutschsprachigen Ligen. Auch ein Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, wenn man solche Zahlen sieht, die Deutsche Eishockeyliga in der U17, U18-Bereich 335 Spieler, im U20, U21-Bereich 236, in Österreich sind es 226, im U17, U18-Bereich und eine Kategorie drüber dann 217. Ist das ein solider Unterbau?
Die Zahlen sind ja immer trügerisch. Also es gibt auch Länder wie Weißrussland und Lettland, die haben 60 oder 25 oder 30 in der U18 und spielen in der A-Gruppe, weil sie aber auch dann letztlich nur eine Nationalmannschaft oder ein KHL-Team befüttern müssen und keine Liga mit 6, 8, 10, 12, 14, 16 Mannschaften und eine zweite Liga. Und von das ist der Anspruch. Also da muss man halt einfach gucken, die Zahlen, das ist Quantität, ja, Qualität und wofür machen wir es. Und wir brauchen halt in unseren Ländern, brauchen wir halt Spieler für den Ligenspielbetrieb und nicht nur für eine Mannschaft. Im Handball hat Island auch eine tolle Mannschaft. Wir wissen, wie viele Einwohner Island hat und wie viele Handballspieler haben. Ich glaube, Wuppertal hat mehr Handballspieler als Island. Aber das hilft uns jetzt nicht. Wir müssen gucken, Nationalmannschaft ist ein Thema, aber die Ligen brauchen einfach, und da ist die Basis natürlich, das ist schon schwierig. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, der Bedarf ist da, das Interesse ist da, aber die Produktion ist halt dann doch, sage ich mal, hört sich doof an Produktion, aber es ist schwierig und da wird man auch so viel nicht tun können. Wir haben das gesehen jetzt nach den Olympischen Spielen, da gab es gerade bei den kleinen Kindern einen Zuwachs von 10-15%, aber dann kam man sofort wieder an die Limit zu sagen, Trainer, Eisflächen, also was ist das Resultat? Man kann natürlich jetzt irgendwie aus ein paar besseren Jungs picken. Man hat ein bisschen breiteres Kader und kann dann in den ersten ein, zwei Jahren besser selektieren. Aber man wird auch denen nach 2 Jahren wieder sagen, okay, sorry, du, geht gar nicht, weil, oder Quereinstieg mit 11 geht nicht. Ne, das ist halt so sportartspezifisch, gerade in unserem Land oder in unseren Ländern, dass wir da sehr, sehr limitiert sind und damit arbeiten müssen und deshalb natürlich auch so ein bisschen die Leute zu ihrem Glück zwingen.
Das hören wir auch aus den diversen Eishockey-Akademien in Österreich. Es geht nur über die Quantität.
Christian. Ja, und ich habe vor allem ein Problem damit, dass immer mit dem Finger auf die Erste Bank Eishockeyliga und ihre Vereine gezeigt wird. Die österreichischen Vereine in der Erste Bank Eishockeyliga sind derzeit 8 und diese 8 Vereine investieren zusammen wahrscheinlich so viel Geld wie alle anderen Eishockeyvereine im ganzen Land in Nachwuchsarbeit oder wahrscheinlich viel, viel mehr. Es gibt Akademien in Salzburg, es gibt eine Akademie in Wien, es gibt eine Akademie in Klagenfurt. Dort machen die Vereine wirklich das, was man braucht oder was in unseren mitteleuropäischen Gefilden möglich ist, um jungen Eishockeyspielern eine bestmögliche schulische und sportliche Ausbildung zu geben. Es geht vielmehr darum, wieder diese Breite zu schaffen. Eine Breite, die es vielleicht vor 20, 25 Jahren gegeben hat, wo viel, viel mehr Vereine junge Spieler ausgebildet haben, weil wir sind auch verantwortlich für die Nachwuchsligen und dort haben wir im Prinzip mit genau den gleichen Vereinsnamen zu tun, wie wir in der Erste Bank Eishockeyliga zu tun haben. Und
du sprichst es an, Für was ist denn oder für welche Nachwuchsligen ist denn die Erste Bank Eishockey-Liga unter anderem mitverantwortlich?
Ja, die Erste Bank Eishockey-Liga ist einmal als Gesamtorganisation für die Erste Bank Eishockey-Liga, also für die höchste Spielklasse verantwortlich. Wir sind seit 6 Jahren für die Erste Bank Youngster League, also die U20-Liga, ein Jahr kürzer für die Erste Bank Juniors League verantwortlich. Das heißt, es ist eigentlich so
die
U18, U20, Erste Bank Eishockey-Liga. Und seit 3 Jahren im Auftrag des Austrian Hockey Boards, also das ist diese Organisation, die diese Koordination zwischen Liga und Verband darstellt, auch für die Organisation der Alps Hockey Liga, die jedoch unter den Regeln der drei Verbände aus Österreich, Italien und Slowenien spielt. Aber trotzdem geht es darum, eine Ligenstruktur durchzuziehen, die wirklich alle Leistungsebenen und alle auch den Nachwuchsbereich abdeckt. Und derzeit und einer der wichtigen Punkte auch am Montag in der Generalversammlung war die Entscheidung, die Mittel, die uns auch unsere Sponsoren zur Verfügung stehen, von der U20 mehr in den Bereich von U16 und U18 zu widmen. Wir spielen auch diese Meisterschaften international. Das heißt einfach auch um diese Qualität und diese qualitativ hochwertigen Spiele, so gut es geht, für unsere österreichischen Mannschaften garantieren zu können. Und derzeit wird gemeinsam mit dem ÖHV auch an der Idee oder an dem Ansatz gearbeitet, eine internationale U16-Meisterschaft zu etablieren und dort sozusagen den Fokus weiter nach unten zu drehen, um diesen Karrierepfad U16, U18 dann U20 ein bisschen auf die Seite geschoben, schon von U18 in die Alps-Hockey-Liga und oder Erste Bank-Eishockey-Liga zu schaffen.
Jetzt drängt leider schon die Zeit und Gernot, du musst noch einen Flieger erwischen. Deswegen wollen wir, auch wenn wir stundenlang noch weiter diskutieren könnten über dieses Thema, den letzten Block ansprechen, und das ist die Zusammenarbeit der Ligen auf europäischer Ebene. Da steht jetzt eine ganz große Überschrift, ein europäisches Regelbuch, das unter anderem ja auch vom Department of Player Safety, Lyle Seitz und Co. Mitgestaltet wird. Gernot, gib uns mal ein Update. Wie steht es da drum?
Ja, ich habe es auch vorhin schon angesprochen. Es gibt Hockey Europe, die Gruppe, die Vereinigung der Ligen. Wir haben über die Champions Hockey League, relativ identischer Kreis, 6 der 7 Ligen auch da vertreten als Gründungsmitglieder. Und das DOPS, der EBL, hat natürlich das Regelbuch für die Champions Hockey League maßgeblich geprägt, nach Vorlage sicherlich der österreichischen Regularien. Und jetzt ist letztes Jahr ein neues IHF-Regelbuch rausgekommen, was ehrlich gesagt redaktionell und inhaltlich relativ auch sehr unausgegoren war. Wir haben dann daraus, weil es auch keine offizielle Übersetzung mehr war, dann ein DEL-Regelbuch gemacht, haben dann die ligenspezifischen Dinge auch abgeändert, damit es auch einfach für die Fans, für die Clubs, für die Spieler einfacher lesbar ist, weil da waren Dinge drin, die natürlich für internationale Turniere wichtig sind oder für Damen-Eishockey, aber die natürlich Ballast sind für uns, während wir einige andere Sachen natürlich in dem Ligenspielbetrieb brauchen. Und das sind so zwei Dinge, insbesondere das Regelbuch, was für die Champions Hockey League da ist, als auch das, was wir jetzt ein bisschen für die Liga gemacht haben, wo wir vorgeschlagen haben, einfach mal eine große Arbeitsgruppe auch zu machen, zu sagen, wir nehmen die Head of Referees aus den 7 Ligen, wir nehmen die NHL dazu, wenn sie mag, wir nehmen die KHL dazu, wir nehmen 1-2 Leute der IHF dazu, um mit diesen 10 Leuten, die schließen wir mal ein Wochenende ein.
und schauen, wie viele rauskommen.
Da kommt ganz viel raus, weil 99% ist da, man muss sich einfach nur auf 2 Sachen, also da kann man sich einschießen, dann hat man aber auch in einer halben Stunde, glaube ich, unter den Jungs festgelegt, ob man jetzt 3 oder 5 Penalties schießt oder wer die Penalties schießen darf. Also das sind so ein paar Sachen, die immer wieder für Unmut sorgen, auch in der Champions Hockey League dann, wieso ist das jetzt so? Auf einmal bei der Champions League wird dann Verlängerung so gespielt und das sind so ein paar Sachen, wo wir unser Produkt Eishockey europäisch, es ist eine große Zusammenarbeit gekommen mit der NHL-Regeln, also eine Harmonisierung des internationalen Regelbuchs mit dem der NHL, und das müssen wir jetzt in Europa noch weiter treiben, und wenn man das dann hat, ist natürlich auch die Auslegung wieder ein bisschen einfacher, wobei das sicherlich auch philosophisch ist und wo kommen die einzelnen Ligen her, Thema Strafmaß und so, da gibt es auch sehr, sehr verschiedene Gefälle von Schweden bis nach Deutschland, wenn ich mal so die links und rechts in die Skala gucke. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und einer der zentralen Themen, die wir auch im Rahmen der IHF mit den Ligen, mit der CHL quasi als Referenzprodukt nach vorne bringen können, und eine sehr, sehr positive Sache, die das Eishockey auch immer weiterbringt, weil Zusammenwachsen mit den NHL-Regularien und dass wir immer internationaler und immer einheitlicher werden und dann auch natürlich immer leichter voneinander transferieren können.
Du hast es schon angesprochen, das DOPS hat mitunter das Champions Hockey League Regelbuch mitgeprägt. Jetzt ist man zum ersten Mal mit so ein bisschen österreichischen Touch in Berührung gekommen. Wie nimmt man denn das Department of Player Safety generell wahr in der deutschen Eishockey-Liga?
Das ist positiv. Ich meine, da hat jeder seinen eigenen Weg, aber grundsätzlich nutzen viele Ligen und sie stimmen sich auch untereinander ab. Bei uns heißt es nicht DOPS, bei uns ist es dann der Disziplinarausschuss, der ein bisschen anders gestaltet ist, wo aber auch letztlich ein als Vorsitzender ein ehemaliger Nationalspieler und tausendfacher DL-Spieler drin sitzt und immer zwei Beisitzer, was ein ehemaliger Spieler und ein ehemaliger Schiedsrichter sind, die WM-Erfahrung haben, da auch eine relativ hohe Akzeptanz natürlich logischerweise auch insbesondere bei den Trainern, bei den Spielern haben, weil das ist das Wichtigste. Und so ähnlich, da war das DOPS sicherlich auch Vorreiter. Bei euch ist nicht noch viel mehr Technologie involviert.
Auch da waren wir zu Gast letztens im Situation Room und das ist dann schon wirklich beeindruckend, wenn man sieht, wie drei, vier Augenpaare sich auf 6, 7 Spiele konzentrieren können und trotzdem geht ihnen nichts durch die Lappen. Also auch da schön zu sehen, dass das Department of Player Safety international doch Anerkennung findet. Es gibt noch viel zu diskutieren. Wir müssen nur leider auch zum Ende kommen. Gernot, wie gesagt, du musst deinen Flieger erwischen. Das war die dritte Ausgabe des Servus Hockey Night Talk live aus dem Hangar 7 mit den Updates zu Feldkirch Zagreb und der Punkteregel. Und nochmal der Aufruf an Sie morgen unter servushockeynight.com. Alle Details zur aktuellen Punkteliste, zu Zahlen, Daten, Fakten, noch einmal die Formel und unseren kleinen Beitrag gerne nachsehen und wenn Sie so wollen, auch nachrechnen. Den nächsten Servus Hockey Night Talk, den gibt es dann am 21.02. wieder hier live aus dem Hangar 7. Das nächste Mal Eishockey sind Sie wie gewohnt am Sonntag. Auch zur gewohnten Zeit um 17.15 Uhr auf servushockeynight.com. Die Liebes Black Wings Linz empfangen da den KAC. Die erste Mal Eishockey-Liga im Grunddurchgang auf der Zielgerade für die Linzer geht es noch um die vorzeitige Playoff-Qualifikation. Da werden wir Sie dann wieder mit allen Infos versorgen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank auch an meine Gäste fürs Kommen. Und ich hoffe, Sie haben es nicht bereut. Bis zum nächsten Mal. Servus.